SWR 2 Kulturgespräch.
Alfred Hitchcock hat erschreckende Psychogramme seiner Filmpersönlichkeiten gezeichnet. Sein eigenes Ich, sein Privatleben hat er aber stets zu schützen gesucht. Der Film Hitchcock, der morgen in unseren Kinos anläuft, versucht, den Scheinwerfer auf den Privatmenschen zu werfen. Man kann Hitchcock aber auch anders näher kommen, nämlich indem man seine Leidenschaft für die Künste aufdeckt. Denn der Kunstsammler Hitchcock hat viele Elemente der Avantgarde in seinen Filmen verarbeitet, man könnte sogar fast sagen versteckt. Und er hat sogar für seinen Film Ich kämpf um dich, Salvador Dali, engagiert. Hitchcock und die Künste. Darüber spreche ich mit dem Hitchcock-Experten Professor Henrik Kieser vom Institut für Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kieser, Hitchcock hat unter anderem Bilder von Paul Klee gesammelt. Ist von dieser Leidenschaft etwas in seinen Filmen zu sehen?
Ein ganz kleines bisschen, sehr abstrakt, wenn Sie so wollen. Das heißt also, er hat jetzt nicht direkt zitiert, das hat er durchaus bei anderen Künstlern gemacht. Aber wenn Sie so wollen, dieses einerseits Dinge noch erkennbar machen und gleichzeitig aber dieses starke Abstrahieren, wie Sie das bei Paul Klee beobachten können, das gibt es bei Hitchcock durchaus auch.
Sie haben gerade schon gesagt, es gibt den Versuch von Hitchcock, Bildzitate zu verwenden. Also tatsächlich Ausschnitte von Kunstwerken 1:1 umzusetzen?
Zum Teil hat er das selber auch gesagt. Schauen Sie sich zum Beispiel eine Szene in Family Plot an, also Familiengrab. Da gibt es eine Szene, wo man von oben auf einen Friedhof schaut und er sagt, das ist im Grunde genommen ein in Bewegung gesetzter Mondrian. Das heißt also, da hat er tatsächlich diese Abstraktionen, Gitterstrukturen von Mondrian belebt. Es gibt aber auch direkte Zitate nach Jan Vermeer, wo er also tatsächlich Vermeer-Gemälde aus dem 17. Jahrhundert mit seinen modernen Filmfiguren nachstellt. Und das geht sogar so weit, dass er auch Fotografien aus der Bauhausschule im Grunde genommen für seine Filme adaptiert und zitiert.
Man kann ja sagen, er hat sich inspirieren lassen, aber man könnte auch sagen, er hat geklaut.
Ja, aber das ist ja eigentlich in der Kunst immer so. Große Kunst ist ja immer Kunst über andere Kunst. Und die Frage ist ja immer, versucht es jemand zu verstecken, dass er also so tut, als ob das von ihm wäre, oder aber baut er das so selbstverständlich in das eigene Werk ein, dass man also durchaus auch immer wieder Hinweise bekommt aus der souveränen Haltung heraus, dass es sich um Zitate handelt. Denn er zeigt zum Beispiel auch Gemälde dann in seinen Filmen, macht die also auch zum Gegenstand, zum Beispiel ein Picasso-Gemälde, das also in Suspicion auch eine bestimmte Rolle spielt. Und das macht also sehr deutlich, dass Hitchcock das durchaus gar nicht zu verstecken versucht.
Und er hat darüber hinaus sogar auch mit Künstlern zusammengearbeitet. Er hat Salvador Dali engagiert, damit er in einer Traumsequenz den Schuldkomplex seines Hauptdarstellers Gregory Peck im Film »Ich kämpf um dich« bebildert. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, das hat eine längere Vorgeschichte. Also einmal war Hitchcock immer schon von den Gemälden von Dali fasziniert und wollte deshalb also unbedingt mit ihm zusammenarbeiten und hat deshalb auf das Sujet gewartet, wo das auch tatsächlich passt. Und Salvador Dali wiederum war ein Künstler, der eigentlich keine Berührungsängste gegenüber dem Hollywood-Film hatte. Er hat ja zum Beispiel auch mit Walt Disney versucht, zusammenzuarbeiten. Und da sieht man sehr schön, wie Dali durchaus interessiert war. Und da haben die beiden zusammengefunden. In beiden Fällen war es eine schwierige Zusammenarbeit, weil Dali nur einen Bruchteil dessen realisieren konnte, was er eigentlich vorhatte. Hitchcock war da offener, aber dann hat die Produktionsfirma streckenweise auch eingegriffen und deshalb sind nur noch bestimmte Szenen jetzt im fertigen Film drin. Dali hatte tatsächlich sehr viel mehr entworfen.
Flammende Augen und zerfließende Landschaften, das ist übrig geblieben für die Traumsequenz.
Genau.
Alfred Hitchcock hat gern gegessen, man ahnt es, wenn man seine Leibesfülle betrachtet, und er lässt auch in seinen Filmen kochen. Welche Rolle spielen Kochkunst und Essen bei ihm?
Eine ganz wichtige Rolle, weil Hitchcock zum einen im Grunde genommen nämlich solche kulturellen Topoi, wie also die Mahlzeiten, die für sich etwas sehr Kultiviertes sind, wo man sich mit Besteck schön gedeckten Tisch setzt. Das sind bestimmte Rituale, die man mehrmals am Tag durchführt. Und das benutzt er immer als Kontrastfolie, um dagegen dann nämlich genau den Schrecken und das Einbrechen im Grunde genommen der Barbarei, der Gewalt in das Leben des Menschen zu zeigen. Zum anderen benutzt er Essen aber auch sehr stark, um bestimmte Beziehungen zwischen Essen, Sexualität und Tod herzustellen, also auch die Randthemen von Hitchcock, die er ja gerne in seinen Filmen behandelt, zu thematisieren. Und schließlich benutzt er das auch als Symbol, wo also zum Teil auch Figuren symbolisch aufgeladen werden, dadurch, dass sie ganz bestimmte Dinge zum Beispiel zubereiten.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel Fisch. Das ist etwas, was gerne übersehen wird, weil man immer davon ausgeht, dass Hitchcock sich nur für Fleisch interessiert hätte. Tatsächlich aber hat er gerne in seinen Filmen Frauen eingebaut, die entweder Fisch essen oder Fisch zubereiten. Und da geht es natürlich um die Frau als Verführerin, das Fischweib, das den Mann verführt. Und das wird von Hitchcock sehr raffiniert in seinen Filmen eingebaut.
Sehr viel Symbolik in den Filmen von Hitchcock. Er wollte auch gerne Avantgarde vermitteln, aber ohne dass es der Zuschauer bemerkt, mit dem Effekt, dass man eben vieles tatsächlich nicht bemerkt. War er denn überheblich oder eher bescheiden?
Ich glaube, er war eher raffiniert. Überheblich wäre er gewesen, wenn er das dem Publikum vor die Nase gesetzt hätte und gesagt hätte, seht mal, das ist Avantgarde und ihr versteht es alle überhaupt gar nicht. Er war aber auch nicht bescheiden, weil er im Grunde genommen auch immer wieder deutlich macht, was er alles kennt, wenn also zum Beispiel ein Picasso-Gemälde ins Bild gerückt wird. Aber ich glaube, er war vor allen Dingen raffiniert, weil er wollte, dass die Leute Avantgarde betrachten, ohne es zu merken, um auf diese Art und Weise auch ein Stück weit an Avantgarde gewohnt zu werden. Weil Hitchcock gesagt hat, Avantgarde kann man auf zwei Weisen verwenden. Man kann es verwenden, um die ganzen Potenziale, die in der Avantgarde drin sind, um zum Beispiel Schrecken zu vermitteln, um Dinge zu entfremden. Das kann man nutzen und man kann gleichzeitig eben auch das Publikum ganz gemächlich an Avantgarde gewöhnen, indem man es ihm in einer Art und Weise vorsetzt, dass es das gar nicht merkt.
Sie haben das Buch herausgegeben, Alfred Hitchcock und die Künste. Betrachten Sie es als eine Art Anleitung zum genaueren Hinsehen bei den Filmen von Hitchcock?
Das würde mich sehr freuen, wenn das Buch diesen Effekt hätte, weil das ging uns allen, die an diesem Buch geschrieben haben, eigentlich ganz genauso, dass wir eigentlich, während wir an dem Buch gearbeitet haben, immer mehr entdeckt haben. Das heißt, je tiefer Sie sich mit Hitchcock befassen, umso mehr entdecken Sie. Und wenn wir das weitergeben können, wird uns das sehr freuen.
Professor Henry Kieser im SWR2 Kulturgespräch, herzlichen Dank. Wir haben über Alfred Hitchcock und die Künste gesprochen. So heißt das Buch von Henry Kieser, das er herausgegeben hat. Und es erscheint nächste Woche. Morgen kommt schon der Film Hitchcock in die Kinos.